Nachtigall von Hans Christian Andersen.
In China, weißt du wohl, ist der Kaiser ein Chinese und alle, die er um sich her hat, sind auch Chinesen. Es sind nun viele Jahre her, aber eben deshalb ist es der Mühe wert, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird. Des Kaisers Schloss war das prächtigste in der Welt, ganz und gar von feinem Porzellan, sehr kostbar, aber so spröde, so misslich, daran zu rühren, dass man sich gar in Acht nehmen musste. Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen, und an die prächtigsten waren Silberglocken gebunden, welche klangen, damit man nicht vorbeigehen möchte, ohne die Blumen zu bemerken. Ja, alles war in des Kaisers Garten fein ausspekuliert, und er erstreckte sich so weit, dass der Gärtner selbst das Ende desselben nicht kannte. Ging man immer weiter, so kam man in den herrlichsten Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald ging gerade hinunter bis zum Meere, welches blau und tief war. Große Schiffe konnten bis unter die Zweige der Bäume hinsegeln, und in diesen wohnte eine Nachtigall, die so herrlich sang, dass selbst der arme Fischer, der noch viel anderes zu tun hatte, stillhielt und horchte, wenn es des Nachts ausgefahren war, um das Fischnetz auszuwerfen, und dann die Nachtigall hörte. »Ach Gott, wie ist das schön«, sagte er. Aber er musste auf seine Sachen Acht geben und vergaß dabei den Vogel. Doch wenn dieser in der nächsten Nacht wieder sang und der Fischer dorthin kam, sagte derselbe, »Ach Gott, wie ist das schön!« Aus allen Ländern der Welt kamen Reisende nach der Stadt des Kaisers und bewunderten diese, das Schloss und den Garten. Doch wenn sie die Nachtigall zu hören bekamen, sagten sie alle, »Das ist doch das Beste!« Die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen, und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten. Aber auch die Nachtigall vergaßen sie nicht. Die wurden im Höchsten gestellt, und die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall im Walde bei dem tiefen See. Die Bücher durchliefen die Welt, und einige davon kamen auch einmal zum Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhle und las. Jeden Augenblick nickte er mit dem Kopfe, denn es freute ihn, die prächtigen Beschreibungen der Stadt, des Schlosses und des Gartens zu vernehmen. »Aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste«, stand da geschrieben.
»Was ist das?«,
sagte der Kaiser.
»Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht. Ist ein solcher Vogel in meinem Kaiserreiche und sogar in meinem Garten? Das habe ich nie gehört, so etwas erst aus Büchern zu erfahren.«
Und hierauf rief er seinen Kavalier. Der war so vornehm, dass, wenn jemand, der geringer als er war, mit ihm zu sprechen oder ihn nach etwas zu fragen wagte, er weiter nichts erwiderte als
»Pah!«
und
»Das hat nichts zu bedeuten. Hier soll ja ein höchst merkwürdiger Vogel sein, welcher Nachtigall genannt wird«,
sagte der Kaiser.
»Man sagt, dies sei das Allerbeste in meinem großen Reiche. Weshalb hat man mir nie etwas davon gesagt? Ich hab ihn früher nie nennen hören«,
sagte der Kavalier.
»Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden. Ich will, dass er heute Abend herkommt und vor mir singen soll«,
sagte der Kaiser.
»Die ganze Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht. Ich hab ihn früher nie nennen hören«,
sagte der Kavalier.
»Ich werde ihn suchen, ich werde ihn finden.«
Aber wo war der zu finden? Der Kavalier lief alle Treppen auf und nieder, durch Säle und Gänge, aber keiner von denen, auf die er traf, hatte von der Nachtigall sprechen hören. Und der Kavalier lief wieder zum Kaiser und sagte, dass es sicher eine Fabel von denen sein müsste, die da die Bücher schrieben.
»Dero, kaiserliche Majestät, können gar nicht glauben, was alles geschrieben wird. Das sind Erdichtungen und etwas, was man die schwarze Kunst nennt. Aber das Buch, in dem ich dies gelesen habe«,
sagte der Kaiser,
ist mir von den großmächtigsten Kaiser von Japan gesandt, und es kann also keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie muss heute Abend hier sein. Sie hat meine höchste Gnade. Und kommt sie nicht, so soll dem ganzen Hofe auf den Leib getrampelt werden, wenn er Abendbrot gegessen hat. Zingpe,
sagte der Kavalier und lief alle Treppen auf und nieder, durch alle Säle und Gänge, und der halbe Hof lief mit, denn sie wollten nicht gern auf dem Leib getrampelt sein. Da gab es ein Fragen nach der merkwürdigen Nachtigall, welche die ganze Welt kannte, nur niemand bei Hofe. Endlich trafen sie auf ein armes kleines Mädchen in der Küche. Die sagte,
»O Gott, die Nachtigall, ich kenne sie gut. Ja, wie kann sie singen? Jeden Abend habe ich Erlaubnis, meiner armen, kranken Mutter Überbleibsel vom Tische nach Hause zu tragen. Sie wohnt unten am Strand, und wenn ich zurückgehe, müde bin und im Wald ausruhe, dann höre ich die Nachtigall singen. Es kommen mir dabei die Tränen in die Augen, und es ist, als ob meine Mutter mich küsste.«
»Kleine Köchin«,
sagte der Kavalier,
»ich werde dir eine Anstellung in der Küche und die Erlaubnis verschaffen, den Kaiser speisen zu sehen, wenn du uns zur Nachtigall führen kannst, denn sie ist zu heut Abend angesagt.«
Und so zogen sie alle hinaus in den Wald, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Der halbe Hof war mit. Als sie am besten Zuge waren, fing eine Kuh zu brüllen an.
»Oh«,
sagte der Hofjunker,
»nun haben wir sie. Das ist doch eine merkwürdige Kraft in so einem kleinen Tiere. Die habe ich sicher schon früher gehört.«
»Nein, das sind Kühe, welche so brüllen«,
sagte die kleine Köchin.
»Wir sind noch weit von dem Orte entfernt.«
Nun quakten die Frösche im Sumpfe.
»Herrlich«,
sagte der chinesische Hofprediger.
»Nun höre ich sie. Es klingt gerade wie kleine Kirchenglocken.«
»Nein, das sind Frösche«,
sagte die kleine Köchin.
»Aber nun denke ich, werden wir sie bald hören.«
Da begann die Nachtigall zu schlagen.
»Ah, das ist sie«,
sagte das kleine Mädchen.
»Hört, hört, da sitzt sie.«
Und sie zeigte nach einem kleinen grauen Vogel oben in den Zweigen.
»Ist es möglich«,
sagte der Kavalier.
»So hätte ich sie mir nimmer gedacht, wie sie einfach aussieht. Sie hat sicher ihre Farbe darüber verloren, dass sie so viele vornehme Menschen um sich erblickt.«
»Kleine Nachtigall«,
rief die kleine Köchin laut,
»unser gnädigster Kaiser wünscht, dass Sie vor ihm singen.«
»Mit dem größten Vergnügen«,
sagte die Nachtigall und sang dann, dass es eine Lust war.
»Es klingt gerade wie ein Glasglocken«,
sagte der Kavalier.
»Und seht die kleine Kehle, wie sie arbeitet. Es ist merkwürdig, dass wir sie früher nie gehört haben. Sie wird großen Succès beim Hofe machen.«
»Soll ich nun noch einmal vor dem Kaiser singen?«,
fragte die Nachtigall, welche glaubte, der Kaiser sei auch da.
»Meine vortrefflichste kleine Nachtigall«,
sagte der Kavalier,
»ich habe die große Freude, sie zu seinem Hoffeste heute Abend einzuladen, wo sie dero hohe kaiserliche Gnaden mit ihrem charmanten Gesange bezaubern werden.«
»Der hört sich am besten im Grünen an«,
sagte die Nachtigall, aber sie kam doch gern mit, als sie hörte, dass es der Kaiser wünschte. Auf dem Schloss war tüchtig aufgeputzt. Die Wände und der Fußboden, welche von Porzellan waren, glänzten im Strahle vieler tausend Goldlampen. Die prächtigsten Blumen, welche recht klingen konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Das war ein Laufen und ein Zugwind, und alle Glocken klingelten so, dass man sein eigenes Wort nicht hören konnte. Mitten in den großen Saal, wo der Kaiser saß, war ein goldener Stecken gestellt, auf diesen sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war da, und die kleine Köchin hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen, da sie nun einen Titel einer wirklichen Hofköchin bekommen hatte. Alle waren in ihrem größten Putz, und alle sahen nach dem kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte. Die Nachtigall sang so herrlich, dass dem Kaiser die Tränen in den Augen traten und ihm über die Wangen herniederliefen. Da sang die Nachtigall doch noch schöner. Das ging recht zu Herzen. Der Kaiser war so froh, dass er sagte, die Nachtigall sollte seinen goldenen Pantoffel um den Hals zu tragen bekommen. Aber die Nachtigall dankte. Sie habe schon Belohnung genug erhalten.
»Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen. dass mir der reichste Schatz eines Kaisers Tränen haben eine besondere Kraft. Gott weiß es, ich bin genug belohnt.
Darauf sang sie wieder mit ihren süßen, herrlichen Stimme.
Das ist die liebenswürdigste Koketterie, die ich kenne,
sagten die Damen ringsumher, und dann nahmen sie Wasser in den Mund zu glucken, wenn jemand mit ihnen spräche. Sie glaubten dann auch, Nachtigallen zu sein. Ja, die Lakaien und Kammermädchen ließen melden, dass auch sie zufrieden seien. Das will viel sagen, denn die sind am schwersten zu befriedigen. Kurz, die Nachtigall machte wahrlich Glück. Sie sollte nun bei Hofe bleiben, ihr eigenes Bauer und die Freiheit haben, zweimal des Tages und einmal des Nachts herauszuspazieren. Sie bekam dann 12 Diener mit, welche sie alle ein Seidenband um das Bein geschlungen hatten, an dem sie recht festhielten. Es war durchaus kein Vergnügen bei einem solchen Ausfluge. Die ganze Stadt sprach von dem merkwürdigen Vogel, und begegnen sich zwei, so sagte eine nichts anders als Nacht und der andere sagte Gall. Und dann seufzten sie und verstanden einander. Ja, 11 Hökerkinder wurden nach ihr benannt, aber nicht eins von ihnen hatte einen Ton in der Kehle. Eines Tages erhielt der Kaiser ein großes Paket, wo drauf geschrieben stand: Die Nachtigall.
Da haben wir nun ein neues Buch über unseren berühmten Vogel,
sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch, sondern ein kleines Kunstwerk, welches in einer Schachtel lag, eine künstliche Nachtigall, die der Lebenden gleichen sollte, allein überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt war. Sobald man den Kunstvogel aufzog, konnte er eins der Stücke, die der wirkliche Vogel sang, singen, und dann bewegte sich der Schweif auf und nieder und glänzte von Silber und Gold. Um den Hals hing ein kleines Band, darauf stand geschrieben: Des Kaisers von Japan Nachtigall ist arm gegen die des Kaisers von China. Das ist herrlich, sagten alle, und der, welcher den künstlichen Vogel gebracht hatte, erhielt sogleich den Titel kaiserlicher Obernachtigallbringer. Nun müssen sie zusammen singen, was wird das für ein Duett werden? Und so mussten sie zusammen singen. Aber es wollte nicht recht passen, denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre Weise und der Kunstvogel ging auf Walzen.
Der hat keine Schuld,
sagte der Spielmeister.
Der ist besonders taktfest und ganz nach meiner Schule.
Nun sollte der Kunstvogel allein singen. Er machte ebenso viel Glück als der wirkliche, und dann war er ja viel niedlicher anzusehen. Er glänzte wie Armbänder und Busennadeln. 33 Mal sang er ein und dasselbe Stück und war doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gern wieder aufs Neue gehört, aber der Kaiser meinte, dass nun auch die lebendige Nachtigall etwas singen sollte. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster zu den grünen Wäldern fortgeflogen war.
Aber was ist denn das?
Sagte der Kaiser. Und alle Hofleute schalten und weinten, dass die Nachtigall ein höchst undankbares Tier sei. Den besten Vogel haben wir doch, sagten sie. Und so musste denn der Kunstvogel wieder singen, und das war das 34. Mal, dass sie dasselbe Stück zu hören bekamen. Sie konnten es dessen und ungeachtet doch nicht auswendig, es war gar zu schwer. Und der Spielmeister lobte den Vogel außerordentlich. Ja, er versicherte, dass er besser wie eine Nachtigall sei, nicht nur was die Kleider und die herrlichen Diamanten beträfe, sondern auch innerlich.
Denn sehen Sie, meine Herren, der Kaiser vor allen, bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, was da kommen wird, aber bei dem Kunstvogel ist alles bestimmt. Man kann es erklären, man kann ihn öffnen und den Menschen begreiflich machen, wie die Walzen liegen, wie sie gehen und wie das eine aus dem anderen folgt. Das sind auch unsere Gedanken,
sagten alle, und der Spielmeister erhielt die Erlaubnis, am nächsten Sonntage den Vogel dem Volke vorzuzeigen. Es sollte ihn auch singen hören, befahl der Kaiser, und es hörte ihn, und es wurde so vergnügt, als ob es sich in den Tee berauscht hätte, denn das ist Chinesisch. Da sagten alle »Oh« und hielten den Zeigefinger in die Höhe und nickten dazu. Die armen Fischer jedoch, welche die wirkliche Nachtigall gehört hatten, sagten »Das klingt hübsch genug. Die Melodien gleichen sich auch, aber es fehlt etwas, ich weiß nicht was.« Die wirkliche Nachtigall wurde aus dem Lande und Reiche verwiesen. Der Kunstvogel hatte seinen Platz auf einem Seitenkissen, dicht bei des Kaisers Bette. Alle die Geschenke, welche er erhalten, Gold und Edelsteine, lagen rings um ihn her, und im Titel war er zu einem hochkaiserlichen Nachttischsänger gestiegen, im Range bis Nummer 1 zur linken Seite. Denn der Kaiser rechnete die Seite für die vornehmste, auf der das Herz saß. Und das Herz sitzte auch bei einem Kaiser links. Und der Spielmeister schrieb ein Werk von 25 Bänden über den Kunstvogel. Das war so gelehrt und so lang, voll von den allerschwersten chinesischen Wörtern, dass alle Leute sagten, sie hätten es gelesen und verstanden. Denn sonst wären sie ja dumm gewesen und wären auf den Leib getrampelt worden. So ging es ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und alle die anderen Chinesen konnten jeden Gluck in den Kunstvogelgesange auswendig. Aber gerade deshalb gefiel er ihnen jetzt am allerbesten. Sie konnten selbst mitsingen, und das taten sie auch. Die Straßenbuben sangen
»Zi, zi, zi, gluck, gluck, gluck«,
und der Kaiser sang es ebenfalls. Ja, das war gewiss prächtig. Eines Abends jedoch, als der Kunstvogel am besten sang und der Kaiser im Bette lag und darauf hörte, sagte es inwendig im Vogel
»Schwupp«,
da sprang etwas
»Schnurr«.
Alle Räder liefen herum und dann stand die Musik still. Der Kaiser sprang gleich aus dem Bette und ließ seinen Leibarzt rufen. Aber was konnte der helfen? Dann ließen sie den Uhrmacher holen, und nach vielen Sprechen und Nachsehen bekam er den Vogel etwas in Ordnung. Aber er sagte, dass er geschont werden müsse, denn die Zapfen seien abgenutzt und es wäre unmöglich, neue so einzusetzen, dass die Musik sicher ginge. Nun war eine große Trauer. Nur einmal des Jahres durfte man den Kunstvogel singen lassen, und das war schon fast zu viel. Aber dann hielt der Spielmeister eine lange Rede voll inhaltsschwerer Worte und sagte, dass es ebenso gut sei wie früher. Dann war es ebenso gut wie früher. Jetzt waren 5 Jahre vergangen und das Land bekam eine große Trauer. Die Chinesen hielten im Grunde alle auf ihren Kaiser, und jetzt war er krank und konnte nicht lange mehr leben, sagte man. Schon war ein neuer Kaiser gewählt und das Volk stand draußen auf der Straße und fragte den Kavalier, wie es dem alten Kaiser ginge.
»Pah«,
sagte er und schüttelte mit seinem Kopfe. Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bette. Der ganze Hof glaubte ihn tot, und ein jeder von ihnen lief hin, den neuen Kaiser zu begrüßen. Die Kammerdiener liefen hinaus, um darüber zu schwatzen, und die Kammermädchen hatten große Kaffeegesellschaft. Ringsumher in aller Säle und Gänge war Tuch gelegt, damit kein Fußtritt vernehme, und deshalb war er da still, ganz still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und bleich lag er in den prächtigsten Bette mit seinen langen Samtgardinen und schweren Goldquasten. Hoch oben stand ein Fenster offen und der Mond schien herein auf den Kaiser und den Kunstvogel. Der arme Kaiser konnte kaum atmen. Es war, als ob etwas auf seiner Brust säße. Er schlug die Augen auf und da sah er, dass es der Tod sei, der auf seiner Brust saß und sich seine goldene Krone aufgesetzt hatte und in der einen Hand des Kaisers goldenen Säbel, in der anderen seine prächtige Fahne hielt. Und ringsumher aus den Falten der großen samtnen Bettgardinen sahen wunderbare Köpfe hervor, einige hässlich, andere lieblich und mild. Das waren alle des Kaisers böse und gute Taten, welche ihn anblickten, jetzt, da der Tod ihm auf dem Herzen saß.
»Entsinnst du dich dieses?«
flüsterte einer nach dem anderen.
»Erinnerst du dich dessen?«
Und dann erzählten sie von ihm so viel, dass ihm der Schweiß vor der Stirn rann.
»Das habe ich nicht gewusst«,
sagte der Kaiser.
»Musik, Musik, die große chinesische Trommel«,
rief er,
»damit ich nicht alles zu hören brauche, was sie sagen.«
Und sie fuhren fort, und der Tod nickte wie ein Chinese zu allem, was gesagt wurde.
»Musik, Musik«,
schrie der Kaiser.
»Du kleiner, herrlicher Goldvogel, singe doch, singe. Ich habe dir ja Gold und Kostbarkeiten gegeben. Ich habe dir selbst meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Singe doch, singe!«
Der Vogel aber stand still. Es war niemand da, ihn aufzuziehen, und sonst sang er nicht. aber der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, hohlen Augen anzustarren, und still war es, schrecklich still. Da klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang, es war die kleine lebende Nachtigall, welche auf einem Zweige draußen saß. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Und wie sie sang, wurden die Gespenster immer bleicher und bleicher. Das Blut kam immer rascher und rascher in den Kaisers schwachen Gliedern in Bewegung. Und selbst der Tod horchte und sagte,
»Fahre fort, kleine Nachtigall, fahre fort. Ja, willst du mir den prächtigen goldenen Säbel geben? Willst du mir die reiche Fahne geben? Willst du mir des Kaisers Krone geben?«
Und der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang, und die Nachtigall fuhr noch fort zu singen. Sie sang von dem stillen Gottesacker, wo die weißen Rosen wachsen, wo die Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Überlebenden befeuchtet wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel aus dem Fenster.
»Dank, Dank«,
sagte der Kaiser.
»Du himmlischer kleiner Vogel, ich kenne dich wohl. Dich habe ich aus meinem Lande und Reiche gejagt. Und doch hast du die bösen Geister von meinem Bette weggesungen, den Tod von meinem Herzen weggeschafft. Wie kann ich es dir lohnen?«
»Du hast mich belohnt«,
sagte die Nachtigall.
»Ich habe deine Augen Tränen entlockt, als ich das erste Mal sang. Das vergesse ich nie. Das sind Juwelen, die ein Sängerherz erfreuen. Aber schlafe nun und werde wieder frisch und stark. Ich werde dir etwas vorsingen.«
Und sie sang, und der Kaiser fiel in einen süßen Schlummer. Ach, wie mild und wohltuend war der Schlaf. Die Sonne schien durch das Fenster zu ihm herein, als er gestärkt und gesund erwachte. Keiner von seinen Dienern war noch zurückgekehrt, denn sie glaubten, er sei tot. Nur die Nachtigall saß noch bei ihm und sang.
»Immer musst du bei mir bleiben«,
sagte der Kaiser.
»Du sollst nun singen, wenn du selbst willst, und den Kunstvogel schlage ich in tausend Stücke.«
»Tu das nicht«,
sagte die Nachtigall.
»Der hat ja Gutes getan, solange er konnte. Behalte ihn wie bisher. Ich kann im Schoße nicht mein Nest bauen und bewohnen, aber lass mich kommen, wenn ich selbst Lust habe. Da will ich des Abends auf dem Zweige dort beim Fenster sitzen und dir etwas vorsingen, damit du froh werden kannst und gedankenvoll zugleich. Ich werde von den Glücklichen singen und von denen, die da leiden. Ich werde von Bösen und vom Guten singen, was rings um dich her verborgen bleibt. Der kleine Singvogel fliegt weiter umher zu den armen Fischern, zu den Landsmannsdach, zu jedem, der weit von dir und deinem Hofe entfernt ist. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone, und doch hat die Krone einen Duft von etwas Heiligtum um sich. Ich komme, ich singe dir etwas vor, aber eins musst du mir versprechen.«
»Alles«,
sagte der Kaiser und stand da in seiner kaiserlichen Tracht, die er selbst angelegt hatte, und drückte den Säbel, welcher schwer von Gold war, an sein Herz.
»Um eins bitte ich dich, erzähle niemand, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir alles sagt, dann wird es noch besser gehen.«
Da flog die Nachtigall fort. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja, da standen sie, und der Kaiser sagte,
»Guten Morgen!« Das war Die Nachtigall von Hans Christian Andersen, gelesen von Die Kosteretten, Hung Nguyen und Alexander Walbrühl.